machen wir hier weiter, obwohl wir natürlich ganz viel lernen können von Kindern. Kinder machen sich keine Platte über bestimmte Dinge. Ja, also als Kind bin ich zum Frühstückstisch gegangen und das war Frühstück drauf, oder? Hab mir keinen Kopf gemacht, hat der Bäcker überhaupt schon offen oder keine Ahnung, wo kommen die Dinger her? Ist das Müsli, ist die Müslifabrik schon angelaufen? Oder hat Nutella genug Chemikalien gehabt, dass das produziert werden konnte? Wir machen uns, haben uns keinen Kopf gemacht als Kind darüber. Und heute geht's wieder mal über Geld. Wir haben ja uns ja gesagt, also man spricht eigentlich nicht darüber, aber wir machen es hier doch. Über Geld. Und heute soll es Geben aus der Fülle heißen, der Titel. Ja, Fülle ist ja, ja, ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr. Geben kann man ja viel. Man kann Zeit geben, man kann Liebe geben, aber eben auch was weitergeben, zum Beispiel Geld. Und oft haben wir so ein bisschen falsches Verständnis, denke ich manchmal. Und vielleicht beruht das falsche Verständnis auch darauf, mit Geld und Besitz umzugehen, dass wir vielleicht ein falsches Verständnis von Gott haben, wie er Dinge sieht. Eigentlich geht es ja nicht darum, ob ich was habe oder nicht habe, sondern die Frage ist ja eigentlich, wie gehe ich eigentlich damit um? Das ist die eigentliche Frage. Denn in Haggai sagt Gott, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Also die Frage, braucht Gott mein Geld, wäre für mich eigentlich schon geklärt mit dem Satz. Weil eigentlich braucht er es nicht offensichtlich. Denn wenn ihm eh alles gehört, dann muss er doch nicht von mir noch was kriegen, oder? Also sollen wir jetzt den Zehnten geben oder nicht? Das ist eine große theologische Streitfrage im Gemeinden. Ich glaube, bestimmt 32 Jahre damit auseinandergesetzt, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe alle Phasen durchgemacht. Ich werde euch ein bisschen erzählen davon. Will Gott eigentlich, dass es mir gut geht? Also auch im Thema des Finanziellen. Das ist eine Frage. Wir lassen Gott nicht oft ran an dieses Thema bei uns, weil wir mal denken so, oh, nachher sagt er noch, ich soll nach Afrika gehen, da gibt es kein Internet und kein WLAN. Inzwischen wahrscheinlich besser als bei uns, vermute ich mal. Ich weiß es nicht, aber es ist immer so dieser Gedanke gewesen, ne? Wenn ich das Gott gebe, dann sagt er vielleicht, ich gebe alles weg oder so und dann habe ich Angst und dann stehe ich da, bin bettelarm, muss Flaschen sammeln. Das ist unser Gedanke. Aber wenn ich diesen Gedanken habe, dann ist die Frage, wie ist eigentlich meine Gedanken über Gott? Glaube ich, dass Gott so ist? Ja oder nein? Und oft habe ich das Gefühl, oder es ist auch so, das zeigt auch die Bibel, dass offensichtlich die Motivation hinter dem Geben ganz entscheidend ist. Also ich habe festgestellt, es geht gar nicht um viel oder wenig. Das werden wir dann gleich sehen. Aber zum Beispiel fing schon bei Kain und Abel an. Da habe ich mal die erste Bibelstelle aus dem 1. Mose, nach geraumer Zeit aber brachte Kain dem Herrn von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Und ich habe mich immer gefragt, ja, beide haben doch was gegeben, oder? Und bei einem guckt Gott hin und beim anderen sagt er, interessiert mich nicht. Und das ist so eine Frage, gibt es auch immer noch große theologische Streitigkeiten, glaube ich, darüber, warum, wieso, weshalb. Ich denke immer so ein bisschen, bei Abel war es so, er gab von den Erstlingen. Und wenn man von den Erstlingen etwas gibt, dann ist das, du gibst die erste Frucht, die kommt weg. Das heißt, du musst irgendwie erwarten, dass was nachkommt. Oder? Wenn du einen schönen Apfelbaum hast und jetzt kommen so nach, weiß ich nicht, wie viele Jahre dauert das, 3-4 Jahre, bis so richtig leckere Früchte dran sind. Und jetzt nimmst du diese ersten Früchte und gibst die einfach weg. Jetzt wartest seit, weiß ich wie lange drauf, von diesen Früchten zu essen und du gibst diese ersten Früchte weg. Dann musst du schon noch denken, na, hoffentlich kommt auch noch was nach. Also versteht ihr, das ist so ein bisschen diese Motivation, die dahinter steckt. Die Frage ist, was sind da Gottes Maßstäbe? Es geht vielleicht gar nicht so sehr ums Opfern, sondern was unser Herz macht. Nächste Bibelstelle aus dem 2. Korinther 9. Dies aber bedenkt, und wir kennen alle wahrscheinlich die Stelle, wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten, und wer im Zeichen des Segens sät, wird auch im Zeichen des Segens ernten. Jeder aber gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr allezeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. Ich habe noch mal eine andere Übersetzung genommen, nämlich die Passion Translation, und da liest sich das Folgendes. Hier ist mein Punkt. Ein geiziger Sämann wird eine magere Ernte einfahren. Wer aber aus einem großzügigen Geist sät, wird eine reiche Ernte einfahren. Das Geben soll aus dem Herzen kommen, nicht aus religiösem Pflichtgefühl. Es soll frei aus der Freude am Geben entspringen, denn Gott liebt überschwängliche Großzügigkeit. Ja, Gott ist mehr als bereit, dich mit jeder Form von Gnade zu überhäufen, sodass du von allem mehr als genug hast, jeden Augenblick und auf jede Weise. Er wird dich in jeder guten Sache, die du tust, vor Überfluss überfließen lassen. Denn Gott liebt überschwängliche Großzügigkeit. So in dem Zusammenhang haben wir das vielleicht noch gar nicht gesehen. Wir haben mal gedacht, vielleicht, naja, Gott, der lässt mal einen Groschen fallen, der ist dann für mich. Aber Gott ist großzügig, und ihr braucht nur einmal rauszuschauen in die Natur, wie großzügig Gott ist. Jesus selbst erwähnt das sogar. Schaut mal die Blumen auf dem Felde an, die besser aussehen, als Salomo je aussah in seiner ganzen Pracht. Heute blühen sie, morgen sind sie verwelkt und dann kommen sie ins Feuer anschließend. Ist das nicht Großzügigkeit? Ich meine, er hat doch, so wenn es nach uns ginge, so als Christen, schwarz-weiß hätte doch gereicht, oder? Die Welt. Ja, guckt euch mal so nach der Reformation, so die protestantischen Kirchen, da hat man alles rausgeworfen, ne? Hat man so weiß gemacht, einfach die Kirchen, schön, schlicht, nichts drin. So. Und so denken wir ganz oft, dass Gott ist, aber Gott ist überhaupt nicht so. Also der Garten Eden war schon Überfluss gewesen. Aber mein Bild, was ich von Gott habe, wie Gott ist, entscheidet ganz entscheidend mein Geben, wie ich geben kann. Ob ich großzügig bin. Was ist großzügig? 10%, die Hälfte. Hier sehen wir es nochmal. Das Geben soll aus dem Herzen kommen, nicht aus religiösem Pflichtgefühl. Es soll frei aus der Freude am Geben entspringen, denn Gott liebt überschwängliche Großzügigkeit. Das Problem finde ich am 10., also ich war lange ein großer Fan davon gewesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So vor 30 Jahren, ein bisschen mehr sogar noch. In den Gemeinden, wo ich früher war, da war das so der Standard. Aber die haben auch immer gepredigt, wenn du nicht deinen Zehnten gibst, dann musst du dich nicht wundern, wenn deine Waschmaschine kaputt geht, dein Geschirrspüler, das heißt, den hatten wir damals noch nicht, der konnte nicht kaputt gehen, aber das Auto. Und jetzt ist die Frage, ist das freies Geben? Wenn mir gesagt wird, wenn du das nicht machst, dann passiert das. Was auch der Zehnte gemacht hat, und das habe ich an mir selber erfahren, ist, dass man hartherzig wird, anderen gegenüber. Ich weiß, es kam mal einer zu mir im Hauskreis, also schon über 30 Jahre her, aber so war es halt damals gewesen. Er kam zu mir und hat gesagt, kannst du mir nämlich mal 50 Mark geben? Bin gerade ein bisschen klamm. Meine erste Frage an ihn war gewesen, hast du auch den Zehnten gegeben? Er sagt, nee, ich sag, den gebe ich dir auch nicht. Hat mich über Jahre irgendwie verfolgt, wo ich dachte, das ist so daneben gewesen, was ich gemacht habe. Aber es war einfach dieses, so, der Standard, du bist nicht dem Standard entsprechend, also hast du nichts davon. Und das ist natürlich so, wie auch die Denkweise auch im Alten Testament war. Wir sehen es ja bei den Religiösen, die mit Jesus konfrontiert werden, die genauso, der kann nicht von Gott sein, der am Sabbat heilt der Menschen. Das kann nicht sein. Man wird religiös, man wird gesetzlich, aber Gesetzlichkeit ist keine Liebe. Ein liebendes Herz gibt immer. Man kann auch ohne Liebe geben. Aber aus Liebe heraus gibt es sich immer anders. Gerd war das gewesen. Genau, damals. Also nicht unser, sondern der damals. Und dann hat mich Gott mal wirklich richtig gecatcht, würde ich mal sagen. Ich war wieder dabei, sozusagen, wir hatten, damals war es noch nicht mit Überweisung, da hat man noch sein Geld, seinen Zehnten, in so einen Eimer geworfen. Und ich wollte quasi gerade sozusagen, das war so ein bisschen für mich manchmal so ein bisschen wie sagt man, so Schutzgeld oder so, ja. So, also es soll nichts passieren, also gebe ich lieber was rein. Genau, also dein Geschäft wird nicht abgefackelt, wenn du es reingegeben hast. Und im Geben, als ich es reinpacken wollte, sprach plötzlich Gott zu meinem Herzen. Und selten so stark, wie es in dem Augenblick war. Das weiß ich noch, wie es war. Und er hat gesagt zu mir, würdest du glauben, dass ich dich segne, wenn du das da nicht reingeben würdest? Das war natürlich eine Frage gewesen, die ich überhaupt nicht beantworten konnte in dem Augenblick. Ich weiß, ich stand da, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann hat er folgenden Satz zu mir gesagt. Du bist nicht gesegnet, weil du dort Geld reingibst, sondern du bist gesegnet, weil ich für dich gestorben bin. Und plötzlich habe ich gemerkt, das hat gar nichts damit zu tun, was ich mache. Sondern es hat alleinig damit etwas zu tun, dass Jesus für mich gestorben ist. Deswegen sind wir überhaupt in der Lage, im Segen überhaupt drin zu sein. Ich meine, wir sind Heiden. Wir hätten überhaupt keinen Anteil daran. Eigentlich. Das Volk Israel war dafür auserwählt. Und die Gnade, die Christus uns hat zuteil werden lassen, dass wir überhaupt mit drin sind, das ist sein Tod am Kreuz, weil er uns versöhnt hat mit Gott. Und das hat mein Denken total verändert seit diesem Augenblick. Plötzlich habe ich gemerkt, das ist genau andersrum. Und so wie es auch, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, im Alten Testament ist immer diese Wenn-Dann-Regel. Ja, wenn du etwas tust, dann wird Gott. Und so wurde es auch gelehrt, Malachi 3, Vers 10. Berühmte Stelle, wenn es um Zehnten ging. Ne? Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Haus und prüfet mich darin, ob ich nicht euch den Segen habe. Also gib erst was, dann wird Gott was etwas machen. Ich glaube das inzwischen absolut nicht, sondern ich glaube, dass Gott jeden von euch gesegnet hat. Und aus dieser Fülle heraus, deswegen hieß mein Titel auch, geben aus der Fülle, aus dieser Fülle heraus können wir geben. Das ist was völlig anderes. Es ist ein völlig anderes Geben, weil das ist nämlich das vollbrachte Werk am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben, eben auch. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Das klingt mal so, das wollen wir natürlich gar nicht eigentlich so hören. Wir vergeistlichen das dann alles so. Und das ist richtig. Es geht nicht um, was kann ich anhäufen. Wenn ich reich in Christus bin, dann werde ich das gebrauchen, was ich habe. Das, was ich brauche, brauche ich. Ich kann am Tag nur einen Schnitzel essen, nicht fünf. Ja, mit Ingo zusammen, wir können vielleicht noch mehr. Aber versteht ihr, ich kenne Leute, die machen das, die leben das wirklich. Ich bin auf dem Weg dahin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin noch nicht angekommen, muss noch ein bisschen. Aber das ist festes Ziel für mich. Das, was ich brauche, habe ich. Und was ich nicht brauche, kann ich geben. Was nicht heißt, dass du nicht gerne 10% geben kannst. Ja, ist okay, natürlich. Aber sozusagen die Herzenseinstellung, wenn ich was gebe, dann muss Gott mich segnen. Darum geht's. Nein, Gott hat dich gesegnet, schon längst. liebe Menschen und gebrauche dein Geld auch dafür. Und auch wenn du Mangel siehst, der Apostel Jakobus, der hat das ja auch nochmal so ganz krass eigentlich geschrieben, aus dem Jakobus 2. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke vorzuweisen hat? Vermag der Glaube ihn etwa retten? Denn ein Bruder und eine Schwester keine Kleider hat und der tägliche Nahrung entbehrt. Und jemand von euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, ohne ihnen das Lebensnotwendige zu geben. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Für sich allein, wenn er keine Werke vorzuweisen hat, ist er tot. Sagt nun einer, du hast Glauben, ich aber kann Werke vorweisen. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir an meinen Werken den Glauben zeigen. Ich glaube, ich habe euch gerade erzählt, so wie mich da Gott, übrigens ging es mir nicht schlechter danach. Das wollte ich noch sagen. Die Waschmaschine ist nicht kaputt gegangen, auch nicht das Auto. Interessanterweise. Aber es hat ein bisschen gebraucht, bis es angekommen ist bei mir in meinem Herzen. Ich glaube, es war ungefähr eine Woche später oder vielleicht zwei Wochen später. Da wieder eine Gemeinde, Gottesdienst, und dann hieß es so, ja, dreht euch mal zueinander um und betet mal so füreinander. Tauscht euch mal kurz aus, was sind so eure Probleme und so. Und dann saß plötzlich eine junge Mutter da hinter mir und ich dachte, naja, und was machst du so, wie geht's? Und so, naja, ich habe gar nichts. Mein Mann ist abgehauen mit der ganzen Kohle. Mein Gas wurde abgedreht, Strom ist demnächst auch dran. Und dann dachte ich, okay, da wäre doch jetzt mal was dran. Und ich habe gesagt, okay, ich bete mal für dich, aber ich bin dann irgendwie noch schnell losgerannt, irgendwie zu einem Geldautomaten, habe was geholt. Wie gesagt, da kannst du vielleicht doch erstmal ein paar Wochen mit irgendwie existieren. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich, was Gott möchte. Gott wollte nicht, dass ich aus religiösem Pflichtgefühl irgendwas mache. Auch wenn man als Gemeinde auch Geld braucht. Ihr wisst das alles. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Aber versteht ihr, wenn dann Menschen da sind, die nichts haben, dann will ich denen noch was geben. Und wo sollen die was herbekommen, wenn nicht von uns? So sind übrigens große, viele Dienste entstanden. Caritas oder so, ja, die aus diesen Dingen heraus sind die entstanden. Heute vertrösten wir uns damit und sagen, naja, die kümmern sich dann schon drum. Aber es geht ja auch um ein zwischenmenschliches Miteinander. Und es geht eigentlich auch um einen Ausgleich, der stattfinden soll. Das haben wir in der nächsten Bibelstelle, genau, 2. Korinther 8. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, also da geht es um diese Sammlung, ja, für Jerusalem, für die Gemeinde, die hatten halt finanziell ein bisschen Probleme, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend, was er nicht hat. Wir können nur aus dem geben, was wir haben, das ist klar. Nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Dieses Zitat, das bezieht sich auf 2. Mose, wo die Israeliten in der Wüste waren und dann kam dieses Manna und dann haben die Leute gesammelt. Manche haben ganz viel gesammelt, weil sie gedacht haben, oh. Und dann haben manche haben nicht so viel gesammelt und dann haben sie das aber abgewogen und jeder hatte dasselbe gehabt. Darauf bezieht sich die Stelle. Und darum geht's auch im Reich Gottes. Deswegen möchte Gott, dass wir freigebig sind. Und um nochmal auf die Bibelstelle auch davor zu kommen, kann man sagen, na ja, das ist ja auch so ein bisschen, wer kärglich sieht, wird kärglich ernten und wer im Segen des Herrn sieht, wird im Segen empfangen. Es ist so ein bisschen eine Wenn-Dann-Regel. Das stimmt insofern, dass das ein universelles Gesetz ist, nämlich das Gesetz von Saat und Ernte. Das ist im Alten Testament, das ist aber auch im Neuen Testament. Also fragen Bauern, ob es immer noch so funktioniert. Es funktioniert so. Und die, die Hobbygärtner unter euch sind, wissen das auch, dass es immer noch so funktioniert. Du packst Samen in die Erde und es kommt etwas hervor. Je nachdem, wie viel du reinpackst, kommt auch was raus. Aber ich glaube, dass die Stelle nicht heißt, wer viel gibt, kriegt viel und wer wenig gibt, kriegt viel. 10 Euro können viel sein. 10 Euro können auch wenig sein. Wenn dich jemand fragt, hast du mal einen Euro und du gibst ihm 10 Euro, hast du viel gegeben, oder? Aber in einem anderen Verhältnis kann es kärglich sein. Also es geht nicht um viel und um wenig, sondern es geht, für mich ging es immer darum, ist es im Segen oder ist es nicht im Segen? Du kannst auch auf dem Acker, der kein guter Acker ist, raufsehen und da wird nichts rauskommen am Schluss. Da hast du mehr reingepackt, als am Schluss Frucht entsteht. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, dass wir, deswegen kann man da gar kein Gesetz draus machen. Es geht immer um eine persönliche Beziehung, dass Gott zu dir sprechen darf. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auch mit Gott mal über deine Finanzen zu sprechen. Das ist immer schön. Manchmal herausfordernd, ganz ehrlich gesagt. Also Gott hat uns da manchmal sehr herausgefordert. Ich könnte wahrscheinlich stundenlang Storys darüber erzählen, was wir so, wie Gott zu uns gesprochen hat, Leuten was zu geben. Es waren manchmal kleine Beträge, es waren manchmal wirklich große Beträge. Aber wie das immer gepasst hat, dass die Leute gesagt haben, woher wusstet ihr, dass wir genau die Summe brauchten? Das haben wir so oft erlebt. Manchmal auf Pfennig und auf Heller. Also Pfennig hat man damals noch, Heller nicht, aber ihr wisst, das ist so eine Redensart. Und ehrlich gesagt, wir waren immer irgendwie die Beschenkten dabei gewesen. Geben ist seliger denn nehmen, glaube ich, steht in der Bibel. Und wir haben das ganz oft irgendwie erfahren. Und Gott hat mehr als genug für jeden von uns. Gott ist großzügig, überschwänglich. Aber er möchte nicht, dass wir unser Herz dranhängen, sondern er möchte, dass wir mit allem eigentlich ihm den Platz im Herzen lassen. Wir können nicht zwei Meistern dienen, hatte ich 2 Predigten davor gesagt. Es geht nur entweder Gott oder das Geld. Wenn wir Gott lieben, dann ist Besitz überhaupt kein Problem, weil wir es für ihn verwenden, weil wir es rauslassen, weil wir es weitergeben. Das ist wie so ein Durchlauferhitzer. Also die Wohnung wird nicht warm, wenn so eine Heizung, wenn das Wasser nicht durchläuft, wird die Wohnung nicht warm. Und ich wünsche uns, dass wir alle so Durchlauferhitzer werden, was Segen bedeutet. Das kann auch Zeit sein. Ich kenne auch Leute, die mir sagen, Mensch, ich habe nicht so viel, aber ich könnte was machen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Es geht gar nicht irgendwie nur um hier Cash. Gott sieht dein Herz, wie du etwas gibst. Die zeitliche Perspektive ist, liebst du das Geld und benutzt Menschen? Oder die ewige Perspektive ist, liebst du Menschen und gebrauchst dafür dein Geld? Es gibt so, ja, ich habe neulich mal gehört, ich fand diese Fragen schon sehr interessant. Ich möchte sie euch auch mal so mitteilen, beziehungsweise ich habe ja eh diese Fragen dabei. Die erste ist, aus welcher Motivation gebe ich heraus? Also freue ich mich dabei zum Beispiel? Ich habe ja gelesen aus der Freude. Fällt es mir schwer, großzügig zu sein? Ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass man, wie man mit sich selber umgeht. Ja? Hat man ein Problem, auch mal für sich oder deine Frau mal zum Essen einzuladen oder so und jetzt nicht an eine Imbissbude für 3,50 €? Einmal Pommes Schranke bitte, ja, sondern mal, hey, großzügig zu sein. Oder gibt es Ängste? Ich meine, wir leben gerade in einer Zeit, wo man denkt, naja, wer weiß, was morgen passiert, wer weiß, was übermorgen passiert, wir wissen es nicht so richtig. lieber ein bisschen drauf. Aber Gott und die Bibel redet immer davon, dass es der jeweilige Tag ist, der entscheidend ist. Wenn morgen, morgen ist morgen, morgen ist neu. Und dann habe ich unten eine vierte Frage, da ist Pünktchen, Pünktchen hinten dran. Und da will ich jetzt noch mal ganz kurz ansetzen an der Stelle. Wie würde sich mein Geben verändern, wenn ich wüsste, dass heute mein letzter Tag wäre auf dieser Erde? Würdet ihr euer Sparkonto noch mehr ansparen? Würdet ihr, ja, denken, was brauche ich noch? Was muss ich noch kaufen? Oder würde sich euer Denken über Geben vielleicht in dem Augenblick nochmal verändern? Das ist die erste. Die zweite wäre, wenn du den reichsten Menschen der Welt, ich weiß gar nicht, wer es gerade aktuell ist, Elon Musk oder so, kann sein. Okay, wohnt in Grünheide? Nee, wohnt da nicht, aber der hat seine Fabrik. So, um die Ecke. Wenn der sagen würde, pass auf, du hast jeden Tag, kannst du auf meine Konten zugreifen, hast alles, was du brauchst, aber du kannst nichts rübernehmen für den nächsten Tag. Was würde das verändern auch in deinem Geben? Also du darfst dir nichts ansparen. Du kannst nicht sagen, so, naja, ich heute nur ein Frühstücksei für 3,50 und den Rest packe ich für den nächsten Tag. Nee, geht nicht. Würde das dein Denken über Geben verändern? Das sind diese Pünktchen, Pünktchen da hinten. Und da darf jeder selber Gott fragen und in sein Herz hineingucken, was würde ich tun? Würde ich tatsächlich etwas verändern? Die Frage ist, warum machen wir es dann nicht einfach? Gilt übrigens auch für mich, diese Frage. Nicht, dass ihr denkt hier so, ach, der ist schon. Nee, ich bin auf dem Weg. Aber es ist eine Entscheidung, es ist auch ein Prozess. Und Gott wird nicht von dir heute verlangen, irgendwie schmeiß alles weg. Wirklich nicht. Aber Gott wird Step by Step dein Herz verändern, dass du sagst, eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich kann ich darauf verzichten. Man staunt, wie das plötzlich geht. Und es ist toll, wenn man das so erlebt selber, wie Gott einem sein Herz verändert. Ich möchte noch beten. Jesus, du bist gekommen in diese Welt, nicht nur um uns frei zu machen von Sünde und von Tod, sondern uns auch das Leben im Überfluss zu bringen. Und wir wollen verstehen, was es heißt, Leben im Überfluss. Wollen nicht für uns selbst das haben, sondern wir wollen, dass das, was du gibst, dass es durchfließen kann durch uns. So wie die anderen guten Dinge, die du uns gibst. Liebe, die Gaben deines Geistes. All diese Dinge, Herr, sie sollen dafür gebraucht werden, dass dein Leib gestärkt wird. Und ich bete für jeden von uns, dass wir da, wo wir Ängste auch haben noch vor der Zukunft, vielleicht auch Ängste vor dir, weil wir denken, wir vielleicht ein falsches Bild haben auch über dich. Dass du da zu uns sprichst, dass du uns zeigst deine Güte. Und dass wir zu Menschen werden, die wirklich großzügig denken und auch großzügig sind. Für die es kein Problem ist, einfach mal die Hände aufzumachen. Aber danke, dass du mit jedem den Weg da gehst. Für einen heißt viel wenig, für den einen heißt, anderen heißt vielleicht viel, viel, aber jedem wirst du das zeigen, ganz persönlich. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich möchte meine Geschwister wirklich segnen. Amen.